Dann lassen Sie mich anfangen mit einer Bemerkung zu dem ersten Übungsblatt. Das liegt jetzt zum Download bereit. Ich denke, wir haben das am Donnerstag oder Freitag spätestens dort ablegen können. Und dasselbe sollte sich für das zweite Übungsblatt dann auch, sollte auch für das zweite Übungsblatt gelten, sodass Sie da hoffentlich so einen kleinen Vorsprung bekommen. Ich habe mir auch gedacht, dass es, denke ich mal, eine vernünftige Idee sein könnte. Und das werde ich dann versuchen. Dann schauen wir mal, wie das abläuft. Dass ich über das aktuelle Blatt dann in der Dienstagsvorlesung so die letzte Viertelstunde spreche, um da vielleicht den einen oder anderen Hinweis oder die eine oder andere Klärung zu erreichen. Dazu wäre es natürlich schön, wenn Sie vorher sich das Blatt schon mal angeschaut hätten, ja, dass Sie sagen können, also an der Stelle, was, wovon redest du da, ja, was ist die genaue Fragestellung. Und dann könnten wir dann die Erklärung, denke ich mal, relativ schnell versuchen. Ja, also dann am Morgen in der letzten Viertelstunde dann, dass wir letzten Viertelstunde, 20 Minuten, wie auch immer, dass wir dann über das erste Blatt so ein bisschen reden und uns Gedanken machen. So, was ist bisher passiert? Wir haben am Montag geredet über das Konzept der Sprachen. Und das war für uns im Wesentlichen nichts anderes als alle Eingaben, die tatsächlich eine gewünschte Antwort Ja bekommen, ja? Eine Sprache, nichts anderes als die Sammlung aller Eingaben, die eine gewünschte Antwort Ja bekommen. Und wir haben uns Operationen angeschaut, die auf Sprachen definiert waren. Konkatenation, die Klini-Hülle, Vereinigung natürlich auch, also Mengenoperationen. Das sind alles keine besonderen Highlights gewesen. Wir haben aber dann schon am Dienstag begonnen, uns nicht nur begonnen, sondern tatsächlich auch einen sehr, sehr wesentlichen Schritt geleistet in der Minimierung von DFAs. Und wenn wir uns die wesentlichen Konzepte nochmal zur Revue passieren lassen, dann fangen wir an mit einem DFAA. Und ich nehme an, dass die Sprache, die von dem DFA akzeptiert wird, die Sprache L ist. Nicht? Und Sprache, das ist all das, wo Sie im Wesentlichen den DFA nehmen und der DFA beantwortet die Frage, ob denn nun die Eingabe zur Sprache gehört oder nicht, mit der Antwort Ja. Das kann ich machen, aber die Folie wird sich ändern. Ja, also die letzten zwei Stunden in der Vorbereitung, ja, da wird nichts Großartiges passieren, ja, aber das wird sich ändern. Wenn Sie damit keine Probleme haben, kann ich die Folie, ne?
Wenn du so das Thema,
sag ich mal. Ja, ja, ne? Dann machen wir das ab jetzt, dass ich dann die Folie, oder ich kann auch Folgendes machen, ja, ich stelle alle Folien zu endlichen Automaten zu dem Thema ins Netz, ja. Und dann sollte der Ablauf im Wesentlichen, hoffe ich mal, den Folien folgen. Ja? Ne? Aber Sie verstehen, dass sich die tatsächlichen Folien dann aber ändern werden. Ne? Okay, machen wir das. So, also DFA gegeben. DFA akzeptiert genau die Sprache L. Was wir dann, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns, was wir die Verschmelzungsrelation genannt haben, eingeführt und haben dann den Übergang gemacht im wesentlichen Schritt, den Übergang gemacht vom Automaten, vom DFAA zu seinem Äquivalenzklassenautomaten, wo wir halt alle Zustände, die bezüglich der Äquivalenzklassenrelation äquivalent sind, zu einem Zustand zusammengefasst haben. Und wesentliche Fragen, das war Nummer eins, wie berechnet man den Äquivalenzklassenautomat richtig schnell? Ja, wir haben den Äquivalenzklassenautomat, will ich mal sagen, wir haben uns ins Auto gesetzt und das Auto war, das war ein Traktor, ne? Und da haben wir halt im Wesentlichen die Philosophie gehabt, wenn ich den Traktor auf Höchstgeschwindigkeit bringe, dann passiert immer noch nicht viel, also ich muss nicht besonders auf den Weg achten, ich drücke das Gaspedal beim Traktor durch, soweit es geht, und bekomme dann tatsächlich das Problem gelöst. Wenn wir allerdings einen vernünftig schnellen Algorithmus versuchen zu erreichen, und das ist gerade hier die Bemerkung unten auf der Folie, wenn wir einen wirklich schnellen Algorithmus versuchen zu erreichen, dann ist das, was wir bisher getan haben, wirklich nicht überzeugend. Die Berechnung von A' ist das erste Problem. Und das zweite Problem, das wir lösen müssen, ist, warum ist das A' minimal? Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben in dem A' äquivalente Zustände zusammengefasst. Mehr ist nicht passiert. Okay. Bevor ich aber diese Fragen, ne, die werden uns beschäftigen, das sind die entscheidenden konzeptionellen Fragen, bevor ich die zweite Frage, das ist die entscheidende konzeptionelle Frage, beantworte, möchte ich aber die erste Frage beantworten, wie komme ich auf einen wirklich schnellen Algorithmus für das Minimierungsproblem, und dann möchte ich mir zwei Algorithmen anschauen. Der erste Algorithmus ist im Wesentlichen das, was wir schon gemacht haben. Allerdings hoffentlich auf eine Art und Weise jetzt implementiert, dass wir wirkliche Geschwindigkeit in die Implementierung hineinbekommen. Der zweite Algorithmus, der Hopcroft-Algorithmus, wird dann noch eine Ecke schneller als der erste, der Moore-Algorithmus sein. So, und das, nicht, was ich jetzt versuche zu machen, ist nichts anderes als zu verstehen, was wir denn am Dienstag letzter Woche gemacht haben. Und was wir da gemacht haben, wir haben im Wesentlichen gesagt, bitteschön, wir beginnen, unser Ziel ist, wir möchten alle Paare bestimmen von Zuständen, die nicht äquivalent sind. Und dann haben wir zuallererst mal die Menge M0, das sind alle Paare von einem einerseits mit einem einerseits akzeptierenden und einem andererseits verwerfenden Zustand, also alle Paare von Zuständen, die durch das leere Wort, mit dem leeren Wort als Zeugen, die durch das leere Wort getrennt werden. So, und dann ist es, wenn wir uns überlegen, was wir gemacht haben, auch nicht überraschend, dass wir haben die Paare, die inäquivalenten Paare, die wir beobachtet haben, in Mengen M0, M1, MI unterteilt, dann ist es nicht überraschend, dass die Menge MI gerade die Menge aller Paare ist mit einem Zeugen der Länge, der genauen Länge I. So, das ist wirklich passiert. Und was man sich deshalb mal anschauen sollte, das ist nicht die Verschmelzungsrelation, sondern das ist die Verschmelzungsrelation der Ordnung I. Ja, da möchte ich genau unser Vorgehen an sich formalisieren. Und wenn wir uns anschauen, wie denn diese Verschmelzungsrelation der Ordnung I definiert ist, dann sagen wir, zwei Zustände, die sind äquivalent, nicht wenn es tatsächlich für alle Zeugen der Fall ist, akzeptiere ich vom Zustand P aus beginnend, dann akzeptiere ich genau dann, wenn ich vom Zustand Q aus beginne. Nein, nicht für alle Zeugen kann ich tatsächlich, nicht alle Zeugen kann ich im Wesentlichen bestehen, ja? Alle Tests bestehen, sondern es geht nur darum, Tests der Länge höchstens I zu bestehen. Ja? Verschmelzungsrelation der Ordnung I, ich muss nur auf allen Worten das gleiche Verhalten zeigen, wenn die Worte eine Höchstlänge von I haben. Nicht? Und wir haben uns angeschaut in dem Minimierungsalgorithmus, die Vereinigung über alle Mengen MJ. Und wenn wir dann ein solches Paar hatten, das nicht zur Vereinigung gehörte, dann ist das wahrscheinlich der Fall. Es kann natürlich noch passieren, dass für größere Werte von I tatsächlich eine Trennung erfolgt, dann ist es wahrscheinlich der Fall, dass P und Q quack, ja, ich sollte es wirklich exakter sagen, dann könnte es der Fall sein, dass die beiden tatsächlich noch äquivalent sind, ja, dass die beiden weiterhin äquivalent bleiben. Ja, also diese Bemerkung hier unten, das sagt nichts anderes aus, als bitteschön, diese Verschmelzungsrelation der Ordnung I, die formalisiert unser Vorgehen. Ja, und genauer, was unser Algorithmus, den wir uns angeschaut haben am Dienstag, was der wirklich macht, nacheinander werden diese Verschmelzungsrelationen aufsteigender Ordnung bestimmt. Nicht? Und die Äquivalenzrelation zur Ordnung 0, das ist eine ganz einfache, da habe ich zwei Klassen. Ne? Das ist die Klasse einerseits der akzeptierenden und andererseits der verwerfenden Zustände. Schon verstanden. Im allgemeinen Fall, wenn ich mir vorstelle, dass ich zwei Zustände P und Q noch nicht getrennt habe und dass ich aber versuche, die beiden zu trennen in der i-ten Iteration, weil die beiden noch nicht getrennt waren, darauf möchte ich jetzt mein Augenmerk wirklich werfen, weil die beiden noch nicht getrennt waren, naja, da sind sie halt äquivalent zur Ordnung i minus 1. Ja, ich möchte jetzt in der i-ten Iteration trennen und interessant sind die, die ich bisher noch nicht habe trennen können. So, wenn ich jetzt weiß, dass ich tatsächlich, wenn ich irgendeinen Buchstaben C lese, der Übergang, der neue Zustand, Delta PC, unterschiedlich ist vom Zustand Delta QC, ja, dann habe ich es geschafft, dann habe ich eine Trennung erreicht. Nicht? Und insbesondere, warum habe ich diese Trennung erreicht und warum ist das tatsächlich auch eine Trennung bezüglich der Verschmelzungsrelation zur Ordnung I. Naja, ich weiß, das ist die Annahme hier, dass ich einen Zeugen habe, der das Delta PC und das Delta QC voneinander trennt. Dieser Zeuge hat die Länge I minus 1. Warum? Naja, weil sie inäquivalent sind zur Länge I minus 1. Das heißt, ich kann tatsächlich das P von dem Q trennen, wenn ich zuallererst den Buchstaben C nehme und dann das W. Ja, und dann habe ich natürlich jetzt einen Zeugen, ein Buchstabe und dann gefolgt von I minus 1 Buchstaben, einen Zeugen der Länge I. So, und das ist der Algorithmus von Moore. Ja? Das ist jetzt wirklich nichts anderes als der Versuch, das, was wir am Dienstag gemacht haben, strukturiert sich anzuschauen. Ein DFA ist gegeben und ich fange an mit einer Anfangszerlegung, akzeptierende Zustände, nicht akzeptierende Zustände und möchte ZI im Wesentlichen als die für die gegenwärtig berechnete Zerlegung der Zustände wählen. Ja? Z0 besteht also nur aus einer Zerlegung mit zwei Klassen, Klasse 1, F, Klasse 2, Q und F. So, und solange sich die Zerlegung ändert, möchte ich tatsächlich weiterarbeiten. So, die Invariante, die ich haben werde, dieser Invariante, das ist jetzt kein Schritt des Algorithmus, sondern das ist einfach nur die Aussage der Invariante. Die Invariante besagt, dass ZI, das besteht genau aus den Äquivalenzklassen, der Verschmelzungsrelation der Ordnung I. So, und jetzt möchte ich zu dem ZI plus 1 übergehen. Verschmelzungsrelation zur Ordnung I plus 1. So, und lassen Sie sich um Gottes Willen von diesem Formalismenwirrwarr nicht abschrecken. Was haben wir? Wir haben einerseits die Verschmelzungsrelation. So, und dann haben wir gesagt, wenn wir nur uns anschauen, Tests auf Worten der Länge höchstens i, dann ist das diese Relation. Um diese Relation jetzt zu bestimmen, so, jetzt muss ich selbst schauen, wie ich es notiert habe. Okay. Da schaue ich mir an die Verschmelzungsrelation zu i und einem Buchstaben a. So, und was soll das sein? Die Intuition ist relativ klar. Das soll nichts anderes sein als die Aussage, wenn ich zwei Zustände habe, die in miteinander äquivalent sind bezüglich dieser neuen Äquivalenzrelation, dann soll das bedeuten, dass ich weiß, diese beiden Zustände sind äquivalent bezüglich dieser Verschmelzungsrelation. Und zusätzlich kann ich auch die beiden Zustände nicht voneinander trennen, wenn ich einen Buchstaben A lese. Heißt, wenn ich hier vorher gesagt habe oder die Intuition war, zwei äquivalente Zustände heißt, die überleben alle Tests der Länge i plus 1. Sorry, die überleben alle Tests der Länge i. Dann heißt es hier, ich habe zwei Zustände äquivalent, genau dann, wenn sie alle Tests der Länge i überleben, höchstens i, und zusätzlich noch einen neuen Buchstaben, den Buchstaben a. So, die überleben Zustände R und S sind äquivalent. R und S überleben alle Tests der Länge höchstens i, aber auch noch den Test bezüglich des neuen Buchstaben A's. So, und warum ist diese neue Äquivalenzrelation tatsächlich wichtig? Naja, weil die Aussage ist, bitteschön, wenn ich wissen möchte, ob ich zwei Zustände habe, die tatsächlich alle Tests zur Wortlänge i plus 1 und kleiner bestehen, dann muss ich tatsächlich wissen, dass sie erstmal alle Tests zur Wortlänge i bestehen und dann tatsächlich sich auch nicht voneinander trennen lassen, wenn ich irgendeinen x-beliebigen Buchstaben lese, ja? So, und das ist unser Algorithmus, ja. Was hatten wir vorher? Wir hatten vorher die Perspektive, berechne alle Zustände, die inäquivalent sind. Alle Paare von Zuständen, die inäquivalent sind. Ja, und diese Perspektive ist eine unglückliche Perspektive. Einerseits ist es natürlich vernünftig, ja, wenn man versucht, den Algorithmus tatsächlich händisch mal durchzuspielen. Aber von der Perspektive der Effizienz ist das grausam, ja, die Perspektive von Paaren zu haben, weil es gibt so viele von diesen Dingern. Ja. Ich habe Q-Quadrat-Paare. Was ich hier machen möchte, ist, ich möchte die Perspektive der Paare ersetzen durch die Perspektive der Zerlegung, eine Zerlegung auf der Zustandsmenge. Ja, und die Zustandsmenge, die besteht natürlich nur aus linear vielen Zuständen. Wenn ich im Wesentlichen, und das ist der Gedankengang, wenn ich verstehe, wie ich mit zwei Zerlegungen umgehen soll, nämlich der alten Zerlegung, so, und hier haben wir die Zerlegung Zi. Das ist die alte Zerlegung. Und dann habe ich zusätzlich noch die Zerlegung, die neue Zerlegung, die im Wesentlichen sagt, bitteschön, ich möchte nicht nur fordern, dass ihr beiden Zustände äquivalent seid im Hinblick auf die alte Zerlegung, sondern auch tatsächlich auf die Zerlegung im Hinblick auf den neuen Buchstaben. Und was bedeutet das? Das kann dann durchaus passieren, ich rede jetzt über das ZIA, das ist die Zerlegung dieser neuen Relation. Was kann jetzt passieren? Es kann passieren, dass Sie diese Klasse hier haben, das ist jeweils die Zustandsmenge. Ja? Dass Sie sich zum Beispiel diese Klasse vornehmen und überlegen, beziehungsweise beobachten, ja, Das kann jetzt sein, lassen Sie mich das in Rot skizzieren. Das kann jetzt sein, dass alle Zustände, alle Zustandspaare, einer hier, einer dort, dass die nicht mehr äquivalent sind, sondern nur noch alle Zustandspaare in diesem Teilbereich sind äquivalent. Ja? Und vielleicht passiert dasselbe, wenn ich tatsächlich Zustandspaare mir anschaue in dieser und in jener Klasse. Dann kann es sein, dass ich hier ebenfalls eine Trennung habe, aufgrund des Buchstabens A. Vielleicht hier und dort nichts. So, und dann wäre aber das nicht nur unter der Annahme, dass das Alphabet aus dem Buchstaben A und B besteht, dann wäre das nicht nur die Klasse, die ich für den Buchstaben A mir anschaue, sondern ich müsste auch sehen, was denn passiert für die Klasse zum Buchstaben B. So, und da sei das ZIB. Und wie bitteschön, ja, hier haben wir die alte Zerlegung, also das ist immer die Referenz, einmal für den Buchstaben A die Referenz, dann für den Buchstaben B die Referenz. Hier könnte es vielleicht sein, dass, naja, die Zerlegung, die eine Klasse der alten Zerlegung an dieser Stelle verfeinert wird und sonst passiert nur noch etwas für diese eine Klasse. So, und jetzt möchte ich aus diesen beiden Zerlegungen, ich muss zwei Dinge machen, ja? Das Erste, was ich machen muss, ich muss verstehen, wie denn die neue Zerlegung ZIA ausschaut. Wenn ich halt den Übergang mit dem einen Buchstaben A jetzt noch zusätzlich ins Kalkül fasse. Ich möchte wissen, wie das ZIA ausschaut, ich möchte wissen, wie das ZIB ausschaut. Und wenn ich die beiden kenne, dann möchte ich wissen, wie das ZI plus 1 ausschaut. Und das wäre dann an dieser Stelle zu vermerken. Was ist das ZI plus 1? Ja? Und gerade wenn wir jetzt versuchen, das Diagramm an dieser Stelle zu vervollständigen, ja? Das ist die wesentliche Überlegung im Algorithmus von Moore. Nehme ich zuerst einmal wieder die Zerlegung ZI als Referenz. Da ist sie. So, was weiß ich denn? Ich muss das ZI plus 1 wählen als eine Zerlegung, die garantiert für jede Klasse, je zwei Zustände dieser Klasse sind möglicherweise noch äquivalent. Und was bedeutet das für die oberste Klasse zum Beispiel? Naja, der erste Gedanke wäre, gut, übernehmen wir mal die Klasse von ZIA. Weil je zwei Zustände in dieser Teilklasse sahen ja äquivalent aus, aber Entschuldigung, diese Klasse selbst wird nochmal unterteilt. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich das ZIB mir anschaue, dann sagt das, Achtung, 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 da kommt jetzt noch diese Klasse hinzu. So, und was bedeutet das? Das bedeutet, wir haben jetzt nicht mehr 1, 2, 3 Klassen, sondern wir haben Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3, Klasse 4, Klasse 5. Ja, diese Äquivalenzklassen, die werden verfeinert. Und das ist eine tolle Geschichte, ja? Weil wir machen einen riesen Fortschritt, weil wir schon wissen, bitteschön, Zustände hier und Zustände dort nicht äquivalent, Zustände hier und Zustände dort nicht äquivalent. Ja? Das ist riesiger Fortschritt. Das Problem ist natürlich, wie berechne ich Nummer 1 die Klassen ZIA, Punkt 1 und Punkt 2, wie berechne ich aus diesen Klassen dann letztlich die gemeinsame Verfeinerung? So, und wenn wir jetzt uns weiter anschauen, was da passiert, dann müssten wir hier eintragen, diese Klasse wird zerlegt und dann müsste man an dieser Stelle sagen, die eine Zerlegung passiert an dieser Seite, ja? So, und das ist das ZI plus 1. Nicht? Und dann geht das so lange weiter, bis irgendwann mal festgestellt wird, es findet keine Verfeinerung mehr statt. Dann können wir aufhören. So, und dann kommen wir sofort zur Laufzeit. Wissen Sie, die Korrektheit, da ist nichts Großartiges zu machen, weil wir haben diesen Algorithmus tatsächlich angewandt. Ja, bloß verbrämt dadurch, dass wir uns alle möglichen Paare von Zuständen angeschaut haben. Ja? Und jetzt wirklich überlegen, die Laufzeit, wenn du über Paare nachdenkst, das ist ja grässlich, ja? Versuch tatsächlich im Sinne von Zerlegungen zu denken. Okay, möchte also die Laufzeit mehr anschauen. Und das allererste ist das Konzept der Tiefe. Und zwar der Tiefe eines Automaten. Und die Tiefe eines Automaten, das ist nichts anderes als die Anzahl der verschiedenen Zerlegungen für den Automaten. Das ist vielleicht auch vernünftig, diese Anzahl der verschiedenen Zerlegungen tatsächlich die Tiefe dann zu nennen. Kleinste Zahl, sodass tatsächlich dann zwei aufeinanderfolgende Ordnungen, Verschmelzungsrelationen aufeinanderfolgend übereinstimmen. Nicht? Und das ist genau die Anzahl der verschiedenen Äquivalenzrelationen. So, ich habe schon versucht zu sagen, die Aufgaben, die wir uns jetzt natürlich stellen müssen, das ist, wie berechne ich das ZIA und wie berechne ich das ZI plus 1. Die interessanten Sachen, ja, das mache ich nicht hier, das machen Sie dann zu Hause. Ja? Aber das wird sich herausstellen, dass das ist eine vernünftige Fragestellung, die man allerdings mit durchaus mit einer kleinen Idee, die da notwendig ist, lösen kann. Die erste Aufgabe sagt, das ist sehr überraschend, diese Tiefe, die scheint hier abzuhängen von dem Automaten, tut sie nicht. Das ist ganz überraschend, ja? Sondern was da passiert ist, die Tiefe hängt nur von der Sprache ab, von der Sprache, die von dem Automaten akzeptiert wird. Nicht, vielleicht an dieser Stelle schon mal ein bisschen herumgedacht, wenn ich jetzt einerseits einen minimalen Automaten nehme und andererseits einen Automaten, der nicht minimal ist, ja, dann hat er eine Menge von Zuständen, die sich später als äquivalent herausstellen. Was macht der Algorithmus mit dieser Menge von Zuständen, mit dieser Menge äquivalenter Zustände? Die kann er nie voneinander trennen. Verhält er sich wirklich ganz anders, wenn diese Menge, wenn irgendeine Äquivalenzklasse groß ist, verhält er sich wirklich anders, als wenn er mit einer einelementigen Äquivalenzklasse rechnet? Wie können denn überhaupt große Äquivalenzklassen diesen Algorithmus von Moore stören, ja, beeinflussen? Oder sagt er, nö, nein, danke, ich interessiere mich für das Wesentliche, nur für die Sprache des Automaten. So, eine andere Überlegung sagt, und das wird eine ganz einfache Überlegung sein, ja? Eine andere Überlegung sagt, die Tiefe, die kann nicht so groß sein. N minus 2. Und da ist schon ein sehr, denke ich mal, hilfreicher Hinweis, mit wie vielen Klassen fangen Sie denn ursprünglich an in der Verschmelzungsrelation der Ordnung 0? Mit 2. Der Menge der akzeptierenden und der Menge der verwerfenden Zustände. So, das Wesentliche ist aber, dass ich für jeden Buchstaben diesen Schritt durchführen kann in Linearzeit. Was ist denn das überhaupt, dieses N? N soll die Anzahl der Zustände sein. In Linearzeit kann ich für jeden einzelnen Buchstaben die entsprechenden Zerlegungen bestimmen. Und dann, wenn ich übergehe zum ZI plus 1, dann brauche ich nochmal Größe des Alphabets mal n viele Operationen. Das heißt, insgesamt vom ZI zum ZI plus 1, wie viele Operationen muss ich zusätzlich durchführen? Naja, proportional zur Anzahl der Zustände, aber multipliziert mit der Größe des Alphabets. Ja, und genau hier finden Sie diese Aussage wiederholt. Wie oft muss ich den Mooreschen Algorithmus iterieren? So groß, so oft, wie seine Tiefe anbelangt, ja? Wie die Tiefe der Sprache, beziehungsweise die Tiefe des Automaten das aussagt. Thema. Und pro Iteration, ja, das haben wir gerade gesehen, Größe des Alphabets mal n. So, und wie groß kann die Tiefe sein? Naja, die Tiefe ist, es gibt keinen DFA mit einer Tiefe von größer als n-2. Keinen DFA mit n-Zuständen, der eine Tiefe hat als größer als n-2. Wenn ich also anfange mit einem Automaten mit n-Zuständen, naja, dann ist die Tiefe höchstens n, das heißt die Laufzeit, wenn ich mal die Größe des Alphabets vergesse, ist quadratisch. Ja? Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn Sie das Verhalten dieses Algorithmus, das im Wesentlichen unser ursprünglicher Algorithmus war, wenn Sie das Verhalten dieses Algorithmus vergleichen mit einer Perspektive, die auf den n-Quadrat-Zustandsbahnen arbeitet, ja? So. Was macht der Algorithmus? Was macht Moores Algorithmus? Der sagt zuallererst, naja, dann bestimmen wir doch mal die Äquivalenzklasse zur Ordnung 0. Und was ist diese Äquivalenzklasse? Ich mache weiterhin diese Mengenbildchen. Da haben wir die Klassen Epsilon, A1, ja, ich schreibe es mal übereinander, A1, A2. Und dann haben wir das B1 und das B2. Aber bitteschön, das ist die erste Klasse. Ja? Die zweite Klasse, das ist das Doppel-B. So, und was passiert dann noch? Dann soll ich mir anschauen, sagt Moores Algorithmus, das ist das Z0, was ich an der Stelle ausgerechnet habe. Dann sagt Moores Algorithmus, bitteschön, Z0a musst du dir als nächstes anschauen. Und was ist Z0a? Gibt es da irgendwas Neues, wenn Sie den Buchstaben A lesen? Gibt es irgendwas Neues zum Z0? Was passiert, wenn Sie den Buchstaben... Wo ist die Aktion in dem Z0? Die Aktion beim Z0 ist, hey, das Doppel-B ist der einzige akzeptierende Zustand. Da ist die Aktion. Die Aktion ist die Trennlinie zwischen dem Doppel-B und den restlichen Zuständen. So, und wenn ich jetzt tatsächlich den Buchstaben A lese, komme ich weiter an diese Trennlinie heran? Nö, absolut nicht. Z0a ist genau dasselbe, da passiert nichts, absolut nichts. Ja, eine sehr langweilige Geschichte. Aber was passiert denn bei dem Z0b? Ja, ich habe also einerseits diese Klasse Doppel-B und hier passiert wirklich etwas, weil von den 5 Zuständen, die bisher noch äquivalent waren, gehen 2 Zustände über den Buchstaben B auf den akzeptierenden Zustand zu. Die anderen drei Zustände gehen mit dem Doppel-B nicht auf einen akzeptierenden zu. Heißt, Epsilon A1, A2, B1, B2, plöps, ihr beiden seid von den verbleibenden drei in eurer alten Klasse inäquivalent. So, und was muss ich jetzt machen? Ich muss als nächstes mir anschauen, die Zerlegung Z1. Und da muss ich mir einerseits die alte Klasse anschauen. Ja, hier hatten wir ja für den Buchstaben A herausgefunden, dass es sich um die alte Klasse handelt. Und dann die neue Klasse jetzt beim Buchstaben B, was im Wesentlichen nichts anderes bedeutet als das Z1, ist das Z0b. So, und dann ist die nächste Frage, das ist jetzt unsere Zerlegung Z1 tatsächlich. Dann ist die nächste Frage, was passiert denn Z1b? Wo ist denn Aktion zu erwarten? Die Aktion hoffentlich setzt ein zwischen den noch nicht getrennten und den gerade angefassten. Beziehungsweise ich könnte auch noch hoffen, dass die gerade angefassten hier das B1 und B2 sich weiter trennen lassen. Ja? Aber das sieht nicht so aus, weil unter dem Buchstaben B, ja, da haben sie identisches Verhalten, unter dem Buchstaben A kann ich noch nichts Wirkliches sagen. Ja? Da gehe ich halt gehe ich zu einem verwerfenden Zustand unten und zu einem verwerfenden Zustand oben über. Ja, für B1, B2 passiert da nichts Großartiges. Wie sieht das Z1b aus? Hier ist mein Doppel-B. Dann hatte ich hier B1, B2. Was passiert? Sagen Sie mir, ist nicht genau richtig, ja? Diese beiden sagen, wenn ich den Buchstaben B mir anschaue, unter B gehe ich nach B1, gehe ich nach B2. Die beiden sagen, wir springen in dieselbe Klasse. Die kann sich vielleicht später noch ändern, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt springen wir in dieselbe Klasse und er sagt, nö. Mehr sagt er nicht. Ja? Ich gehe zu euch, ja? Aber wir wissen ja, das wissen wir aus dieser Klasse, wenn wir irgendeinen Zustand dieser und irgendeinen Zustand der zweiten Klasse nehmen, die sind inäquivalent. Und wenn die jetzt sagen, ich gehe in die und ich gehe dorthin, dann wissen wir, die können nicht äquivalent sein. Die heißt, das Epsilon und das A1, A2 kann nicht äquivalent sein. Geht nicht. Das ist Moore. So, und wie schauen wir jetzt, was können wir schauen, ausrechnen, was passiert bei dem Z1b? Sorry, das haben wir gerade gemacht bei dem Z1a. Was passiert beim Z1a? Naja, da haben wir, tja, man ist mit sich selbst zufrieden, nicht? Das A1 geht über zu sich selbst und das A2 auch. Und das Epsilon, mag das A1 lieber. Ja? Aber ist das unterschiedliches Verhalten? Nein, es ist kein unterschiedliches Verhalten im Vergleich zu dem Z1. Ja? Weil unter A bleibt man unter sich. Da passiert nichts. Das heißt, was ich habe, ist weiterhin drei Klassen. Ich habe das Epsilon, ich habe das A1, ich habe das A2, ich habe das B1, ich habe das B2 und ich habe das Doppel-B. So, da ist nichts passiert. Und jetzt ist die Frage, bitteschön, was ist denn das Z2? Und das Z2 ist natürlich, das ist einfach, in diesem Fall die feinere der beiden Zerlegungen. heißt, ich habe das Epsilon, ich habe A1, A2, ich habe das B1, B2 und ich habe das Doppel-B. Okay. So, bitteschön, wie geht es denn weiter? Z2a. Wenn ich es jetzt sorgfältig treibe, müsste ich an sich mir jeden Zustand nochmal anschauen. Doppel-B, was passiert unter A? Naja, man ist halt mit sich selbst zufrieden, man bleibt, wo man ist. Unter A, B1 und B2, man geht. Mann, das sind die Bs, man geht zu den As, aber das, die beiden sind ja auch äquivalent, die As, ja? Keine Trennung. Was passiert denn bei den As? Naja, man mag sich selbst. Man bleibt, wo man ist. Was passiert mit dem Epsilon unter A? Tja, das Epsilon geht zu dieser zweiten Klasse. Unterscheidet sich das Verhalten von dem Epsilon von sich selbst? Das ist ja schon in der eigenen Klasse, ja? Da kann nichts mehr unterschieden werden. Was ich gerade gemacht habe, ist Unfug gewesen, ja? Wo ich mir das Doppel-B angeschaut habe. Warum muss ich mir das Doppel-B anschauen? Ich kann diese Einerklasse nicht weiter unterteilen. Kann ich diese Einerklasse Epsilon weiter unterteilen? Nein. Die Frage, die ich mir hätte stellen sollen, kann ich diese Klasse weiter unterteilen unter A? Nö, haben wir gerade festgestellt. Die zeigen identisches Verhalten. Das geht von der B-Klasse in die A-Klasse. Kann ich die beiden, das ist der zweite interessante Fall, voneinander trennen? Nein, unter dem Doppel-A bleibt, unter dem einfachen A bleibt man bei sich selbst. Da passiert nichts. Das heißt, was ich habe, das Z2A unter dem A, ich bleibe, wo ich bin. Moment, also zuerst einmal, wir reden hier über, die Antwort auf Ihre Frage ist, es kommt nicht auf die Reihenfolge an. Ja? Aber die Referenz ist natürlich das Z2 und das Z2 hat diese Gestalt. Ja? Und dann schauen wir uns an, was denn passiert. Um zu klären, ob jetzt B1, so, wie haben wir das geschrieben? 2,a? Wie haben wir das? Sie müssen mir sagen, wo haben wir das? Ah, 2,a. So, wenn ich mir überlegen möchte, wie das Z2a ausschaut, dann muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, wie sieht diese Äquivalenzrelation aus, weil die Zerlegung Z2a ist die Zerlegung, die Klassenzerlegung dieser Äquivalenzrelation. So, und dann, um diese Frage zu klären, gehe ich zurück zur Definition und diese Definition besagt, ihr seid äquivalent genau dann, wenn das B1 bezüglich der Verschmelzungsrelation zur Ordnung 2 äquivalent ist zum B2 und das sind sie. Sie sind in derselben Klasse von Z2a. So, und dann wird verlangt, und, bitteschön, wenn du dir vornimmst, den Übergang von dem B1 unter dem Buchstaben A und du nimmst dir vor, den Übergang diesmal von dem B2 und dem Buchstaben A, dann müssen auch die beiden äquivalent sein. Ups, das 2, das führt ein Lotterleben. Also, ist das der Fall? Was ist das Delta B1 von A? Das Delta B1 von A ist das A1. Was ist das Delta B2 von A? Das ist das A2. Sind A1 und A2 bezüglich Z2 äquivalent? Oh ja. Ja? Wir können die beiden B1 und B2 nicht trennen. Ja, und aus genau demselben Grund. Hier tut sich auch nichts. Oh, dann sofort, ja, wir hätten das festgehalten, ja. Es ist natürlich der Fall, dass das B1 ein individuelles Leben zu führen scheint, weil es geht ja unter dem A über zum A1, während das B2 unter dem A zum A2 zu gehen scheint. Aber das ist vollkommen Schnuppe, weil die beiden sind äquivalent. Ja, diese Individualität ist zu schwach, wenn das ein Übergang wäre zu verschiedenen Klassen, sofort, ja, die Trennung wäre dann auf dem B1, B2-Niveau ausgesprochen worden. Aber das hier, nein, das führt nicht zu einer Trennung. Und dann schauen wir mal, wollen wir mal versuchen zu extrapolieren, ohne jetzt alles sorgfältig auszuführen. Schauen wir doch mal, was passiert mit dem Z2b. Also, Hitze des Gefechts, das sollte Z2 sein. Ja? Schauen wir uns das Z2b an. Kritisch sind die Klassen B1, B2. Was passiert unter dem B? Nichts. Die sind sogar der Auffassung, ja, wir verhalten uns vollkommen gleich. Was passiert denn, wir sind jetzt beim B und der zweiten Klasse, A1, A2. Ja, da scheint es wieder diese Individualität zu geben. Das A1 sagt, nö, ich möchte zum B1. Und das A2 sagt unter B, ich möchte zum B2. Vollkommen Schnuppe, was ihr da wollt. Ihr geht von einem Äquivalenten zu einem anderen Äquivalenten. Das heißt, was wir jetzt auch bekommen, das Z2b ist gleich dem Z2a. Und was heißt das? Tief ist 2. Das passt bloß nicht mehr auf die Tafel, ja? Ja, also ich sage es halt, Tiefe 2. So, und wie sieht denn jetzt der minimale Automat aus? Da haben wir das Epsilon, dann haben wir A1, A2 und dann haben wir B1, B2. Dann haben wir Doppel-B. Das war, das sind jetzt Klassen. Ja? Wir haben im Wesentlichen beobachtet, diese beiden kannst du verschmelzen, weil wir sie bisher nicht haben trennen können. Und wir haben beobachtet, die beiden können wir verschmelzen, wir haben sie bisher nicht trennen können. Und diese Klasse, die haben wir tatsächlich abtrennen können. So, und dann schauen wir, was passiert unter A. Wie unter B gehen wir der verschmolzenen Klasse. Was passiert unter A? Na, dann bleiben wir, wo wir sind. Was passiert unter B? Da gehen wir zur B-Klasse. Und wenn wir in der B-Klasse sind, was passiert denn, wenn wir A lesen? Wenn wir A lesen, dann gehen wir zurück zur A-Klasse, in jedem Fall. Und wenn wir einen B lesen, naja, dann kriegen wir ein zweites B. Und das ist der DFA. Wenn wir jetzt auch noch beobachten, lesen wir ein A oder ein B, bleiben wir, wo wir sind. Ja, und der DFA hat 4 Zustände. Der minimale DFA hat 4 Zustände, seine Tiefe ist 2. Ich habe das Beispiel hier bewusst ausgewählt, weil man könnte den Eindruck haben, dieser DFA ist minimal, was er nicht ist. Warum könnte man den Eindruck haben? Weil, naja, B1 und B2, die gehen zwar unter B auf denselben Zustand, aber unter A nicht. Es drängt sich zumindest von dem Zustandsdiagramm nicht auf, B1 und B2 zu verschmelzen. Das stellt sich später nur raus, weil wir alle unsere Versuche, B1 und B2 zu trennen, tatsächlich gescheitert sind. Nicht nur dasselbe auch, ich scheine keinen Anlass zu haben, A1 und A2 zu trennen, weil unter A gehen beide Zustände zu unterschiedlichen, nämlich zu sich selbst, unterschiedlichen Zuständen über und unter B auch zu unterschiedlichen B1 und B2. Aber Ja, Entschuldigung, sie gehen über zu unterschiedlichen Zuständen in derselben Klasse. Hat es auch noch Fragen? So. Quadratisch praktisch gut? Nee, quadratisch passt nicht schlecht. Ja? Ich möchte schneller und hier ist der Hopcroft-Algorithmus. Und der Hopcroft-Algorithmus sagt, bitteschön, der Moore-Algorithmus, der ist ein bisschen zu teutonisch. Ja, das, alle Hecken werden genau auf dieselbe Länge geschoren. Das Problem ist, dass wir, nicht, wir versuchen zuerst die Verschmelzungsrelation der Ordnung 0, dann der Ordnung 1, dann der Ordnung 2, 3, 4. Nicht? Also keine Überraschung an keiner Stelle. Und damit wir diese Ordnung tatsächlich erreichen, ist es mehr oder minder so, dass wir mit Laufzeit in einigen, für einige Instanzen bezahlen müssen. Und der Hopcroft-Algorithmus sagt, nee, ich versuche das anders. Ich möchte gar nicht, wenn ich eine gegenwärtige Zerlegung habe, ich möchte gar nicht die Zerlegung zur nächsten Ordnung bestimmen, sondern ich möchte nur eine Verfeinerung erreichen. So, was haben wir da? Hier haben wir die Zustandsmenge und dann haben wir bestimmte Klassen. Schauen Sie mal, was würde passieren? Das ist, hat eine kritische Beobachtung. Ja? Und diese kritische Beobachtung hoffe ich jetzt durch dieses Bildchen klar zu machen. Was passiert, wenn ich einen A-Übergang für zwei äquivalente Zustände habe? Und wenn diese A-Übergänge so ausschauen, was können Sie sagen? Hier ist der Zustand P. Hier ist der Zustand Q. Die beiden sind bisher äquivalent. Man hat noch keinen Zeugen gefunden, der sie, der sie voneinander trennt. P und Q sind tatsächlich jetzt getrennt. Ja? Und wissen Sie, damit werden P und Q getrennt. Warum? Naja, weil Delta PA und Delta QA in verschiedene Klassen führen. Ne? Und die haben einen möglicherweise langen Zeugen, der sie trennt, vollkommen schnuppe, die haben einen Zeugen, der sie trennt. Weil Delta PA, QA in verschiedene Klassen führen. Das sind Zustände, die gehören zu verschiedenen Klassen. Eine andere Art und Weise, das, den Minimierungsalgorithmus zu verstehen, und vielleicht ist das auch sogar die vernünftigste Art und Weise, eine andere Art und Weise, diesen Algorithmus zu verstehen, ist zu sagen, okay, ich fange an mit, machen wir das mal, eine Zerlegung, die besteht einerseits aus der Menge F aller akzeptierenden und andererseits aus der Menge Q aller verwerfenden Zustände. Und dann versuche ich, vielleicht haben wir ja Glück, hieraus schon ein DFA zu bauen. Wenn ich das schaffe, hieraus aus diesen beiden Klassen ein DFA zu bauen, ja, fertig. Kleiner als zwei Zustände, wenn ich mindestens einen akzeptierenden und einen verwerfenden Zustand habe. Kleiner als zwei Zustände geht nicht. So, und wenn aber jetzt einer der Zustände sagt, nee, mein lieber Freund, das haue ich dir sowas von um die Ohren. Und wie kann er mir das um die Ohren hauen? Indem er sagt, okay, der bleibt, ups. Ich versuche jetzt einen zweizuständigen, DFA mit zwei Zuständen zu bauen, den haue ich dir sowas von um die Ohren, weil dieser Zustand, der bleibt in der Klasse unter dem Buchstaben A und dieser Zustand, der geht in eine andere. So, und jetzt frage ich Sie, wie soll ich denn daraus ein DFA bauen? Nicht dieser Versuch, einen DFA zu bauen und der Minimierungsalgorithmus, ein DFA zu bauen mit möglichst wenigen Zuständen. Und der Minimierungsalgorithmus, die gehen alle in dieselbe Richtung. Ja? Die versuchen, so kompakt wie möglich vorzugehen. Und nur wenn sie wirklich gezwungen werden, sich unterschiedlich zu verhalten, tun sie das auch. Und wie verhalten sie sich hier unterschiedlich? Naja, diese Zustände, die sagen, unter dem Buchstaben A gehen wir in die andere Klasse. Und diese sagen, nö, also ich mag's zu Hause am liebsten. Wir bleiben da, wo wir sind. Ja, dann werden wir gezwungen in einen DFA mit drei Zuständen. Ist doch gut. Zustand Nummer 1. Zustand Nummer 2. Zustand Nummer 3. Und das versucht Hopcroft. Der versucht nichts anderes als sofort den minimalen Automaten zu bauen und sich nicht um irgendwelche Verschmelzungsrelationen aufsteigender Ordnung zu kümmern. Ja? So, mal gucken wir mal, was passiert. Wir sagen, dass eine Menge y von Zuständen die Menge x zerlegt, wenn ich tatsächlich, so wie das hier beschrieben ist, denken Sie an dieser Stelle das y gewählt, y sitzt hier, und denken Sie an dieser Stelle das x gewählt, das x ist diese Klasse. Ja? Dann möchte ich sagen, dass das y das x zerlegt, wenn es der Fall ist, dass es Zustände gibt in dem x, die wollen ins y unter einem Buchstaben c, dass es Zustände in dem x gibt, die wollen ins y und Zustände in dem x gibt, die unter demselben Buchstaben halt nicht in das y wollen. Hier sollte ich vielleicht das Bild noch nicht verkomplizieren, sondern komplettieren. Ich würde natürlich, wenn ich ein solches Verhalten habe, im Wesentlichen sagen, ja gut, hier kann ich natürlich noch stärker vorgehen. Ja? Hier kriege ich nicht nur eine Unterteilung in zwei Zustände, in das Y oder nicht in das Y, wobei ich das später allerdings nicht benutzen werde. Also vergessen Sie, was ich gerade gesagt habe. Ja? Da könnte man noch exakter vorgehen, aber das möchte ich halt nicht tun. Was ich möchte, was Sie bitte in Erinnerung behalten, das ist der Begriff der Zerlegung. Y zerlegt eine Klasse X. Und das Bild, was Sie da, das mentale Bild, was Sie vor Augen haben sollten, ist, ich habe hier die Klasse X und dann habe ich die Klasse Y. Und ich zerlege, wenn es irgendwelche Zustände gibt, X1 und X2 genannt, sodass das X1 im Y bleibt, unter dem Buchstaben C, und das X2 halt irgendwo hingeht, aber nicht in das Y. Ja? Und dann in einer solchen Situation habe ich dann eine Zerlegung. Und das ist, wissen Sie, genau dasselbe, als wenn Sie versuchen, jetzt ein DFA zu bauen mit den Klassen, die Sie gegenwärtig haben und sich vorstellen, dass Sie diese Klassen verschmolzen haben und sehen, nee, das macht keinen Sinn, ich brauche mehr Informationen, ich muss die Klassen teilen.
Ja,
genau. Genau. Deshalb hat der Algorithmus auch ein Auto. Ne? Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Das ist eine ganz wichtige Frage. Machen wir vielleicht den wichtigen Schritt unter der Annahme, dass der Moore schon gelaufen ist, ist der Moore nicht ziemlich langsam? Was gewinnst du denn da? Ja, diese Frage müssen wir uns beantworten. So, was ist dieses Delta hoch minus 1 von y? Das sind alle Zustände, nicht nur die in der Klasse x, ja, sondern wir kümmern uns hier nur um die Klasse y. Das sind alle Zustände, die unter dem c in das y hineintreffen. Und wenn wir hier davon sprechen, das x zu zerlegen, dann sollten wir wirklich davon sprechen, einerseits, hier ist das x, dort das y, dann habe ich einerseits alle Zustände in dem x, die tatsächlich in das y hineintreffen. Und diese Klasse hier, was ist das? Das ist das x natürlich. Aber all die, die tatsächlich in das y hineintreffen, das heißt, das ist das x geschnitten mit dem Delta hoch minus 1 unter dem Buchstaben c von y. Das ist diese Klasse. Und was ist die andere Klasse? Naja, das sind halt all die, das sind halt all die Elemente in dem x, die nicht in das y hineinführen. Ja, und deshalb ist halt diese Begrifflichkeit für uns von Interesse. So, und hier kommt der Algorithmus von Hauptkraft. Ja? Jetzt müssen wir wirklich sehen, welche Ideen kommen denn da noch rein. Ja? Also, und schauen wir mal Sie da an, schau da, guck, da ist eine Menge Check. Initial, was passiert? Dasselbe wie bei Moore. Eine Zerlegung mit zwei Klassen und die Klassen sind identisch, einmal akzeptierende, einmal verwerfende Zustände. Und dann hat es aber das ist etwas Neues gegenüber Moore, diese Menge Check. Die besteht aus einer Klasse, und welche Klasse ist das? Das ist die kleinere Klasse von den beiden anfänglichen Klassen. Hat es weniger akzeptierende Zustände, dann würde ich halt die Menge y gleich f wählen, hat es weniger verwerfende Zustände, ist es das Komplement. So. Algorithmus ist auf den ersten Blick nicht sehr einfach, aber ich denke, wenn wir ein Gefühl dafür bekommen, dass die Arbeitsweise ist sehr, sehr natürlich. Was wird der Algorithmus beachten? Das Erste, was er tut, ist wirklich nichts anderes als den Versuch, beschrieben habe, nämlich fang an mit zwei Zuständen. Entweder, ja, wenn du keine akzeptierenden Zustände hast, dann reicht ein Zustand, weil du verwirfst ja nur. Hast du keine verwerfenden Zustände, dann reicht ein Zustand, weil du akzeptierst ja nur. Also hast du jetzt mindestens zwei Zustände, die müssen sein. Okay. Und da versuchst du, einen Automaten zu bauen. Das geht nicht. Was heißt das? Irgendeine Klasse muss irgendeine andere zerlegen. So, und dann führst du die Zerlegung aus, dann versuchst du es wieder. Das ist nichts anderes als die Idee beim Hopcroft-Algorithmus. Und wir müssen jetzt versuchen, diese Idee vernünftig rüberzubringen. Insbesondere bedeutet das, wie sieht denn das aus überhaupt, diese Anfangsklasse? Da habe ich die Menge Q, die Klasse F und die Klasse Q ohne F. Nicht geschickt gemacht. Hier ist die Klasse AF und hier ist die Klasse Q ohne F. Diese Klasse Q, was ist denn das? Die besteht aus Klassen der Verschmelzungsrelation. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Und was passiert hier? Selbe Eigenschaft. Handelt sich um die Klassen der Relation, der Verschmelzungsrelation, das heißt der Relation zum Automaten. Warum kann es nicht sein, das müssen wir uns jetzt überlegen, ja? Warum kann es nicht sein, dass es da so eine Klasse gibt, die so ein Stückchen sich von dem F mitnimmt und ein Stückchen von dem Q ohne F? Ja, das tut sowas von weh auf die Augen. Ja? Das ist das Deutsch schon daneben gegangen. Ja? Weil du bist akzeptierend und du bist verwerfend und ihr beide, ja, mit dem leeren Wort als Zeugen seid nicht äquivalent. Das geht nicht. Ja, das, ich meine, das wird auch ihr Gedärm gar nicht zulassen. Ja, sowas Verrücktes darf es nicht geben. Anfänglich die Klassen, die sie versuchen zu berechnen, anfänglich sind die Klassen enthalten in entweder F oder sie sind enthalten in Q ohne F. Und diese Eigenschaft, nämlich dass alle Klassen, die sie irgendwann mal berechnen, disjunkte Vereinigung von den gewünschten Klassen sind, diese Eigenschaft wird der Algorithmus beibehalten. Und das ist Teil A. Und wir sagen, dass halt die Äquivalenzklassen der Verschmelzungsrelation die Klassen, die der Relation, die wir berechnen, verfeinern. Und das ist nichts anderes als die Aussage, bitteschön, jede Klasse, die wir berechnen, ist Vereinigung der gewünschten Klassen. So, und wann sind wir denn fertig? Naja, wir sind fertig, wenn wir nicht mehr zerlegen können. Weil wenn wir nicht mehr zerlegen können, dann haben wir einen DFA. Schluss aus. Und wann können wir denn nicht mehr zerlegen? Naja, wenn entweder alle Zustände in dem X in das Y zielen oder keiner. X und Y, das sollen Klassen sein, ja? Und das Y ist eine Testmenge. Da schauen wir, ob die Zerlegung stimmt. Ja? Deshalb heißt die Menge auch Check, ja, für Testen. So, und dann fragt sich natürlich, wenn diese, warum arbeitest du mit dieser Testmenge, warum arbeitest denn du nur mit dem Y, mit einem der beiden, mit dem kleineren der beiden? Gucken wir uns mal hier eine Situation an. Hier haben wir die kleine Menge F und dann haben wir hier die größere Menge Q ohne F und in einer solchen Situation wäre das Check nichts anderes als die Menge akzeptierender Zustände. Okay. Meine Angst ist, und das müssen wir jetzt ansprechen, kann es passieren, dass tatsächlich das Q ohne F die Menge, die Klasse F nicht zerlegt, aber dass F die Klasse Q ohne F zerlegt. Nicht, weil die Intention natürlich sein wird, diese Menge Check, das ist die Menge, die wir uns bezüglich Überprüfung anschauen müssen. Und da lasse ich eine der beiden Klassen aus. Und wenn ich jetzt einen falschen Positiven bekomme, ja, dass ich jetzt sage, okay, keiner, das ist die Menge Y. Keiner in dieser Menge diese Menge wird nicht zerlegt. Was bedeutet das denn, wenn diese Menge Q ohne F nicht zerlegt wird? Ja, entweder ne, unter jedem Buchstaben schickt man links zu sich selbst oder jeder auf der Seite von Q ohne F schickt links zu dem F. Nehmen wir das mal an. Jeder Das ist die Annahme, schickt links hier rüber. Ne, und dann würde ich sagen, okay, klasse, wir haben den Zwei-Zustands-DFA. So, und dann kommt der Gegner und sagt, Pustekuchen, du kontrollierst ja nur im Hinblick auf das Y als Zerleger. Hat der Gegner eine Chance? Kann es passieren, dass wir tatsächlich zwei Zustände haben? Einer hat eine Verbindung zu sich selbst, einen Buchstabe genommen, und der andere geht nach außen. So, jetzt passiert natürlich genau das, was Vorlesungen so interessant machen. Dozent ist höchstgradig verwirrt. Er hat es mit Erfolg geschafft, sein Verständnis zu verbergen. Also, worum geht es? Ich möchte schauen, ob tatsächlich das Q ohne F, ich möchte annehmen, dass das Q ohne F nicht von dem F zerlegt wird. Und das Q ohne F wird dann nicht zerlegt, wenn alle Links bezüglich eines festen Buchstabens entweder in das F hineingehen oder wenn alle Links in dem Q ohne F bleiben. Ich habe einen der beiden Fälle angenommen, nämlich, dass alle Links von dem Q ohne F in das F gehen. Also das sieht, es sieht so aus, als ob ich mir da so richtig ein Bein gestellt habe. Also müssen wir zurückgehen auf die Definition. Was heißt es zu zerlegen? Annahme, F zerlegt Q ohne F nicht. So, was heißt das? Das heißt, in unserer speziellen, schreiben wir es erstmal allgemein auf. Das heißt, dass wenn ich mir alle Übergänge anschaue, die in das F hineingehen und sie schneide mit Q ohne F, dann ist das entweder leer, keiner geht in das Q ohne F hinein. Was? Doch, so ist es ja. Oder aber, jeder geht in der Menge Q ohne F in das F hinein. So, den Fall, den wir uns ausgeschaut haben, das war dieser hier. Keiner geht in das, nee, Moment. Den Fall, den wir uns ausgeschaut haben, ist, dass jeder aus Q ohne F geht in das F hinein. Bitte? Eins höher. Für alle Klassen X in Z und alle Klassen Y in Check. Es gibt aber nur eine Klasse in Check Und das ist anfänglich die Klasse Y. Ja, hier, die Klasse Check ist einelementig. Nein, nein, nein. Wir werden später die Klasse herausnehmen und durch weitere Klassen ersetzen. Durch eine oder weitere Klassen ersetzen. So, jetzt aber warum stolper ich hier über meine Füße? Nicht? Also die Fallannahme ist, ich habe keine Zerlegung, keine Zerlegung der Menge Q ohne F. Darum geht es. Das ist hier mein X. Und das F, das ist mein Y. Das X wird nicht zerlegt vom Y, für keinen der Buchstaben. Und das würde bedeuten, dass ich einen zweielementigen zum jetzigen Zeitpunkt, was habe ich? Ich habe einerseits das F und ich habe andererseits den Zustand Q ohne F. So, und wenn ich mal davon ausgehe, dass wir ein unäres Alphabet haben, ja, irgendjemand muss mich retten und ich hoffe, Sie sind für die Rettung bereit. Lassen Sie mich aber erstmal den Versuch weiter skizzieren. Was passiert unter dem Buchstaben? Wir nehmen an, wir haben ein Alphabet, das nur aus einem einzigen Buchstaben, ein unäres Alphabet. Einziger Buchstabe ist der Buchstabe A. Das würde bedeuten, in einer solchen Situation, ich gehe vom Buchstaben A hierüber. Wollen Sie mich retten? Sie sollen mich retten, verdammt nochmal. Okay.
Vielleicht welchen akzeptierenden Zustand bin ich? Heißt es dann, dass ich da auch nicht mehr rauskomme? Oder ist es möglich, dass ich aus einem akzeptierenden Zustand wieder in einem nicht akzeptierenden? Also von der Definition der
Zustand. Man sollte natürlich immer die Chance haben, aus den Zuständen wieder rauszukommen. Insbesondere man sollte die Chance haben, aus der Menge F herauszukommen. Ja? Wissen Sie, mein großes Problem ist, ich scheine keinerlei Aussagen darüber zu machen, was passiert, wenn ich in dem F bin. Sagen Sie es mir, was.
Versuchen zu beweisen, dass F nicht von Q zerlegt wird, aber in der Karte steht, dass. Versuchen zu beweisen, dass Q durch Q ohne F nicht von F zerlegt wird, aber umgekehrt. Aber in der Karte steht es wieder.
Okay. Also die Annahme war, F zerlegt das Q ohne F nicht. Nö.
Der Satz unten links.
Hier.
Genau, da steht F zerlegt unten F. Also es ist genau umgekehrt, wenn Sie es versuchen zu beweisen.
Kann es passieren, dass die Klasse. Ach so, okay.
Weil so rum geht es
ja. Ja, okay. Dann passe ich das mal hier an, dass F die Klasse Q ohne F nicht zerlegt, aber dass Q ohne F die Klasse F zerlegt. Warum ist es nicht möglich, dass ich diese beiden.
Naja, dann wäre F ja zweigeteilt, jetzt schon, in diesem Moment. Sobald F aus sich rausgeht, dann wird sie durch Q ohne F zerlegt. Und dann wiederum zerlegen F, was dann aus zwei Klassen besteht.
Moment. Kann es passieren, dass F die Klasse Q ohne F nicht zerlegt? Ja? Sagen Sie, das kann nicht passieren aufgrund der beiden roten Links?
Genau, weil also F ist ja dann schon nicht eine Klasse, sobald einer aus F rausgeht. Dann ist es ja schon zweigeteilt, dann ist es ja schon nicht mehr die eine.
Ja, aber hier spreche ich über die Aussage, dass das F die Klasse Q ohne F nicht zerlegt. Nicht aber darüber.
Wenn jetzt unterschiedliche Verbindungen von Q ohne F nach F reingehen, in unterschiedliche Teile des jetzt getrennten Fs, wird dadurch auch Q ohne F getrennt.
F ist ja keine. Die Elemente von F, die Sie jetzt da drin haben,
ja. Ja. Die beiden sind nicht äquivalent, richtig, aber das bemerken wir, das ist mein Problem. Ich bemerke das in dem Algorithmus nicht. Weil ich frage, ja, ich, ja? Den wird es nicht geben, das ist mein Problem. Wenn gesagt wird, ich finde keine Zerlegung, dann wird gesagt, Schluss aus, wir sind fertig, wir gehen nach Haus.
Das heißt, das Problem ist, dass wir Y falsch wählen im ersten Schritt.
Nein. Das Problem ist, dass ich über meine Füße stolper und Sie müssen mich wieder aufrichten. Das Problem sind Sie. Richtig, richtig. Das wäre natürlich in der Situation besser. Aber ich muss natürlich sagen, eine Konvention, wie starte ich? Ja? Und ich habe dann eine Konvention gewählt. Und wenn ich dann sage, nö, das passt mir aber nicht, ja, dann werde ich ein Gegenbeispiel stricken, das dann halt entsprechend symmetrisch aufgebaut ist. Ne? Der darf nicht daran scheitern. Er scheitert, aber im Moment scheitert meine... Donner, wir haben nochmal was. Lassen Sie mich versuchen zu sagen, was denn die Intuition sein sollte. Ich arbeite anfänglich mit den beiden Klassen. Und ich versuche aus den beiden Klassen einen DFA mit zwei Zuständen zu bauen. So, und zuerst einmal schaue ich mir an, ob, ja, die Frage ist, klappt das? Zuerst einmal schaue ich mir an die Frage, wer schickt denn links in dich hinein? Das sind einerseits, wird hier nach dem Bild gesagt, ist das die Klasse Q ohne F und andererseits, machen wir das Ganze jetzt spezifisch, ja? Wir haben hier vier Zustände, das sind die Zustände 1, 2, 3 und 4. So. Nicht? Und ich versuche jetzt zu sagen, okay, hier ist mein Versuch, zwei Zustände. 1 und 2 sind im ersten Zustand verschmolzen, 3 und 4 sind im zweiten Zustand verschmolzen. So, und was ich mir jetzt anschaue, das ist das, hier ist mein Y und dort ist das X. Was ich mir anschauen möchte zuallererst, ist das Delta hoch minus 1, Buchstabe ist nur der eine Buchstabe A. Delta hoch minus 1 von Y. Was ist das? Das sind all die, die einen Link zum Buchstaben A in das Y, das heißt in diese Menge hineinschießen. Und das heißt, es geht über von der 3 in diese Menge, ich muss gar nicht wissen, wo genau hin, in die Menge muss reichen. Von der 4 in die Menge. Und es geht von der 2 in die Menge hinein und die 1 geht raus. So, und was heißt das? Da ist drin 2, 3 und 4. Das ist nun mal so. Richtig? Da ist all das drin, was einen A-Link in die Menge Y schickt. 3 und 4 schicken einen A-Link in die Menge Y und 2 bleibt in der Menge Y. Gut. Jetzt schaue ich mir an, x geschnitten mit Delta hoch minus 1 a von y. Was ist das x in unserer Situation? Das ist das q ohne f. Das heißt, das ist die Menge, die aus 3 und 4 besteht. Das ist also 3, 4, geschnitten mit 2, 3, 4. Und das ist 3, 4. Und was bedeutet das? Ja, das ist jetzt gleich dem x. Das bedeutet, dass das y das x nicht zerlegt. Also ich drehe mich, wissen Sie,
kann ich das y auch selbst zerlegen?
Nein. Nein. Natürlich. Oh! Das ist der wesentliche Punkt. Dankeschön, Dankeschön. Kann sich das y selbst zerlegen? Was macht der Algorithmus? Wir werden das gleich noch sehen in den verbleibenden 5 Minuten, die ich Idiot jetzt verloren, auf die ich jetzt noch zurückgreifen kann. Was wir machen ist, schau, ob y x zerlegt. Und, Dankeschön, ja, ob das y zerlegt. Das erste tut es nicht, das zweite tut es aber. Ja, und jetzt ist es vollkommen Schnuppe, werden Sie sehen. Ja. In einer solchen Situation, das y zerlegt sich ja selbst mit den, das war die allgemeine Situation, unter der Annahme, dass nichts passiert mit dem q ohne f, dass das nicht zerlegt wird. Auf der anderen Seite es aber Probleme gibt mit dem Zwei-Zustände-Automaten. Das war die allgemeine Situation. Naja, und dann kann man ja jetzt halt beobachten, in dieser allgemeinen Situation zerlegt sich das y selbst. Ja, nichts passiert Böses. Uiuiui. So. Ja, das muss ich am Dienstag, sorry, manchmal passiert sowas. Das muss ich am Dienstag dann nochmal sorgfältig durchsprechen. Lassen Sie mich versuchen, den Algorithmus jetzt im Überblick rüberzubringen. Solange diese Menge Check nicht leer ist, würden wir irgendeine Klasse aus dieser Menge Check entfernen. Welche sollte das sein? Ja, wir haben ja hier das Check als eine Menge von Klassen aufgeführt, da könnte also mehr als eine Klasse drin sein. Vollkommen egal. Wir sind schnell in jeder Situation. Wenn wir jetzt das Y aus dieser Klasse rausgeholt haben, dann würden wir uns anschauen, wer schickt denn links in das Y? Das ist das Erste, was wir uns anschauen. Und das Zweite, was wir uns anschauen, ist, welche Klassen x, und das bedeutet natürlich auch, danke, das bedeutet auch die Klasse y selbst, welche Klassen x werden denn zerlegt vom y? Und was ich dann für jede solche zerlegte Klasse mache, ich ersetze die Mutterklasse x durch ihre beiden Kinder. Ich führe einfach die Zerlegung aus. So, und jetzt wollen wir mal Brainstorming machen, dafür sind die verbleibenden Minuten passend genau. Was soll ich tun? Ich habe schon gerade gesagt, wenn ich die Zerlegung betrachte, die aktuelle Zerlegung, und ich bemerke, die Testmenge y habe ich jetzt rausgeholt, ja? Ich bemerke, dass die Testmenge irgendeine Klasse der Zerlegung zerlegt, dann zerlege ich sie halt. Gut. Aber diese Menge Check, was mache ich denn damit? Angenommen, wir haben jetzt gerade die Situation angetroffen, dass wir mit unserer Menge Y eine andere Menge in Check zerlegen. Was würden Sie mir raten? Machen einfach Folgendes. Wir zerlegen, wir ersetzen das x durch die beiden Kinderklassen. Ja, wir müssen uns dann morgen davon überzeugen, dass dieser Test, diese beiden neuen Tests, wir ersetzen einen Test durch zwei andere Tests, dass diese beiden neuen Tests mindestens so hart sind wie der ursprüngliche Test. Aber was passiert denn, wenn das x tatsächlich nicht eine Testmenge war? Und da beobachtet Hopcroft, dass er tatsächlich nur eine der beiden Kindermengen in die Menge-Test hineinfügen muss. Ja? Und das ist an sich, wenn man die Laufzeitanalyse durchführt, die wesentliche Beschleunigung gegenüber dem Algorithmus von Moore. Also muss mich entschuldigen, manchmal passiert es, sorry.